hören den Springer Medizin Podcast.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind wieder beim Springer Medizin Podcast mit der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Gestern ist unser Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin in Wiesbaden zu Ende gegangen und deshalb passt es ganz wunderbar ins Programm, dass wir heute wieder einen Gast haben. Heute bei mir ist Verena Keitel-Anselmino. Sie stammt aus Schwaben, hat in Heidelberg studiert, hat dann den größten Teil ihrer Laufbahn an der Universität Düsseldorf in der Gastroenterologie und Hepatologie zugebracht und wurde 2021 berufen auf den Lehrstuhl für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie und leitet dort die gleichnamige Klinik an der Universität Magdeburg. Verena ist Spezialistin für Gallenerkrankungen, Gallenwegserkrankungen, cholestatische Erkrankungen und das wird heute unser Thema sein. Es geht also um Cholestase. Ich begrüße dich ganz herzlich, Verena. Als ich angefangen habe, da gab es ungefähr drei Krankheiten, mit denen man sich auseinandersetzen musste, wenn ein Patient cholestatisch war. Also wir hatten den Eindruck, wir haben Alkalinisotase gemessen, wir haben Gamma-GT gemessen und wir haben auch noch Bilirubin gemessen. Und wenn es nur das Bilirubin alleine war, dann dachten wir an einen Morbus Gilbert, Mollenkracht und Klopp, noch alle selber einen zu haben, weil unsere Hautfarbe sich immer ein bisschen verändert hat in Stresssituationen. Und bei den cholestatischen Lebererkrankungen haben wir gelernt, dass wir immer zuerst an Gallengangssteine, an Gallenwegssteine, an Gallenblasensteine denken müssen. Und dann gab es noch die primäre biliäre Zirrhose, die heißt heute schon nicht mehr so. Es gab auch schon die primär sklerosierende Cholangitis. Und das einzige Medikament, ich habe damals bei Wolfgang Gerock meine Doktorarbeit gemacht und er und Gustav Paumgartner haben sehr viel Forschungszeit investiert in die Untersuchung, die Wirkung der Urso-Desoxycholsäure, einer künstlichen Gallensäure, die auch natürlich beim Bären vorkommt. Das war eigentlich alles, was wir hatten. Mein Eindruck ist, da hat sich viel verändert.
Ja, lieber Markus, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Also so falsch ist das alles gar nicht. Das gilt heute auch alles noch. Ich forsche auch immer noch an Urso-Deoxycholsäure. Aber wir haben ein paar seltenere Erkrankungen dazu bekommen und wir haben ein paar mehr Werte bekommen und wir haben mittlerweile auch erfreulicherweise eine Reihe neuer Medikamente bekommen. Und wie du schon gesagt hast, wir haben die PBC, also damals als primär biliäre Zirrhose, auch auf Wunsch der Patientinnen und Patienten umbenannt in Cholangitis. Das ist so ein bisschen doppelt gemoppelt. Aber man muss halt sagen, dass Urso-Deoxycholsäure da einfach wirklich einen Durchbruch gebracht hat, weil ein Großteil der Patientinnen, die darauf anspricht, eine vollkommen normale Lebenserwartung hat. Es sind allerdings nach wie vor 40% ungefähr, je nachdem, was man benutzt. Benutzt man alkalische Phosphatase oder eine Kombination der Leberwerte, die darauf nicht alles normalisieren oder unter das 1,5 oder 1,67-fache der Norm absenken, sodass wir da Zweitlinientherapien brauchen und die heute auch sogar verfügbar haben.
Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wie diagnostizieren wir die PBC, also die primär biliäre Cholangitis? Damals haben wir sie nur als Zirrhose eigentlich diagnostizieren können. Heute diagnostizieren wir sie viel früher. Was hat sich da geändert? Was ist heute State of the Art, um diese Diagnose richtig zu stellen und sie von zum Beispiel der primär sklerosierenden Cholangitis abzugrenzen, für die wir ja nicht so richtig gute Laborparameter haben?
Also das ist auch noch ein bisschen so, wie du berichtet hast. Wir schließen, wenn wir eine hohe AP und Gamma-GT haben oder auch nur eines von beiden, immer einmal eine Obstruktion klassisch im Ultraschall aus. Das heißt, wir schauen, gibt es da irgendwie Steine oder einen Tumor, der drückt. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann schauen wir heute nach Autoantikörpern. Und die PBC hat in einem Großteil der Fälle entweder antimitochondriale Antikörper, die sogenannten AMAS-M2s, und oder antinukleäre Antikörper. Und da gibt es zwei Subgruppen, die sind sehr PBC-spezifisch. Das ist GP210 oder SP100. Und wenn wir das haben und die erhöhten Werte, dann brauchen wir heute gar keine Leberbiopsie mehr. Dann ist die Diagnose hier gesichert. Die PSC ist nicht ganz so einfach, weil da haben wir diese Autoantikörper nicht. Ja, manche haben P-Ankers, Aber da brauchen wir eine Darstellung der Gallenwege. Und das heißt, da nehmen wir heute die MRCP zu Rate, wo wir dann bei den meisten eben diese Engstellen und Erweiterungen der intra- und extrahepatischen Gallenwege sehen. Und es gibt ja nur einen sehr kleinen Teil, der eine sogenannte Small Duct PSC hat. Das heißt, da sind nur die intrahepatischen Kleingänge betroffen. Da brauche ich die Leberbiopsie, um das sicher zu diagnostizieren. Das heißt, das ist dann der Zeitpunkt, wenn ich nach den Autoantikörpern, nach der MRCP immer noch nicht weiß, weshalb hat der oder diejenige eine hohe alkalische Phosphatase oder Gamma-GT, dann ist es Zeit, über die Leberbiopsie nachzudenken. Dann ist es Zeit, über IgG4, du hattest das vorhin schon angedeutet, also auch eine immunvermittelte Erkrankung der Gallenwege nachzudenken. Oder dann können wir auch an die selteneren Cholestasen denken.
Damals hatten wir von Immunglobulin 4 überhaupt noch nichts gehört. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Entität, die IgG4-assoziierte Cholangitis. Ich habe das gelernt, weil bei der Pankreatitis, mein Spezialgebiet, hat sich natürlich Ähnliches ereignet und wir haben zunehmend gelernt, unterschiedliche Formen von Autoimmun-Pankreatitis. Und nur eine davon ist die mit IgG4 assoziierte. Was ist denn da das Besondere?
Ja, das Besondere ist, also man muss ganz klar sagen, Gallengang als reiner Gallengang betroffen ist gar nicht so häufig. Die meisten haben dein Lieblingsorgan betroffen, also die haben dieses Wurstpankreas und die assoziierte Pankreatitis. Das Besondere ist, dass die IgG4, also eine Subklasse des IgG-Antikörpers bilden, der wahrscheinlich auch Dinge erkennt, wie die Basalmembran oder Anionenaustauscher an den Cholangiozyten. Da sind die Kollegen in Amsterdam und auch in Oxford mit beschäftigt, das noch vollständig aufzuklären. Das ist noch gar nicht so genau klar. Und es gibt ja diese sogenannten Histor-Kriterien. Das heißt, ich brauche eine Histologie, ich brauche ein Bild, um die Diagnose zu stellen. Das ist aber für uns an den Gallengängen relativ schön. Letztes Jahr gerade von Ulrich Beuers aus Amsterdam im JHEP erschien, wenn wir eine vierfache IgG-Erhöhung haben und diese klassischen Cholangitis-Zeichen, dann dürfen wir eine IgG4-Cholangitis direkt diagnostizieren. Also das macht das für uns sehr kommod.
Beim Pankreas ist immer noch ein bisschen schwieriger, muss man sagen. Und wenn es dann die Speicheldrüsen noch betrifft und die Niere, dann wird es noch komplexer.
Exakt. Und versuch mal aus dem Gallengang so eine richtig schöne Biopsie zu bekommen, wo dann der Pathologe auch wirklich sagt, ja, du hast genügend IgG4-Plasmazellen getroffen. Das heißt, wir sind ganz dankbar, dass wir es in vielen Fällen mit Serumwerten machen. Aber wie du schon richtig sagst, das ist eine Multisystemerkrankung und das sind sehr, sehr viele Organe betroffen.
Springen wir nochmal zurück zur primär biliären Cholangitis. Da galt lange als Standard, dass man Bosodesoxycholsäure gibt und das am besten lebenslang. Heute gibt's ja viel eindeutigere Zielkriterien, was man erreichen will, in welchem Zeitraum man es erreichen will und wann man die Therapie erweitert oder eskaliert, auch in einen Bereich, wo die Medikamente eigentlich gar nicht zugelassen sind bisher.
Ja, also was du sagen musst, ist, Ursodeoxycholsäure ist Standard und wenn die Patientin das verträgt, ist das lebenslang gesetzt. Wir sagen heute nicht mehr nicht ansprechen auf Urso, sondern inkomplettes Ansprechen auf Ursodeoxycholsäure. Und mit der Definition dessen sind wir uns ehrlich nicht ganz einig. Wie du weißt, es gibt, jede Stadt hat und jede Gruppe hat ihre eigenen Kriterien. Es gibt Paris 1, 2, Toronto und so weiter. In den Studien ist im Moment alkalische Phosphatase unter dem 1,67-fachen der Norm. Das, was wir erreichen wollen. Es gibt auch schon Ideen, dass wir alle Werte normalisieren wollen. Man muss aber sagen, besonders wichtig ist, das Bilirubin zu normalisieren, was das Outcome angeht.
Ja, aber in den oberen, unter den oberen Grenzbereich oder sogar noch niedriger?
Ja, da hast du vollkommen recht. Also es macht nochmal einen Unterschied, ob du normwertiges, also in den meisten Fällen 1 Milligramm pro Deziliter Bilirubin hast oder ob du 0,6er hast. 0,6 ist, was das Überleben angeht, vorteilhafter, ja. Bei der alkalischen Phosphatase, ob du jetzt bei 1,2-fach der Norm bist oder bei 1, macht da gar nicht so viel aus. Aber gerade junge Patientinnen sind das ja meistens, vielleicht auch noch GP210-Antikörper, die haben so ein bisschen schlechtere Prognose, versuche ich schon auch möglichst eine Normalisierung, muss man sagen, zu erreichen. Und dazu haben wir ja heute auch Medikamente. Also wir lassen Urso drin, das ist ganz wichtig, man setzt das nicht ab. Mhm. Wir machen heute Add-on, weil es gibt einen Überlebensvorteil zwischen kein Urso und Urso Non-Response. Also die sind nochmal besser, wenn sie Urso drin haben. Und dann haben wir eben als zugelassene Therapie Obeticholsäure. Das ist ein Agonist für einen Gallensalzrezeptor, der im Kern sitzt, der heißt FXR. Und das ist besonders gut, wenn du die Transaminasen, also GOT, GPT oder AST-ALT normalisieren möchtest. Wenn du aber eine Patientin hast oder einen Patienten, der schon starken Juckreiz hast, ist das vielleicht nicht das Medikament der Wahl, weil die FXR-Agonisten, die machen als Substanzklasse gerne Juckreiz. Ist wahrscheinlich sogar IL-31 vermittelt, gab es gerade aus dem letzten Jahr eine schöne Arbeit zu. Und da haben wir die Fibrate. Die sind allerdings nicht zugelassen in dieser Indikation. Aber das Betzafibrat, gab es eine schöne Studie im New England Journal, macht ein Absenken der alkalischen Phosphatase unter eben dieses 1,67-fache der Norm bei fast 90%. Und es waren ja gerade im New England Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres die Phase-3-Studien für weitere, das sind keine Fibrate, aber auch Agonisten an den sogenannten PPARs heißen die. Das sind auch Kernrezeptoren, da wirkt Bezafibrat auch dran, Seladelpa, Elafibrinor, und die zeigen auch eben bei UDCA nicht kompletter Response, dass wir die alkalische Phosphatase weiter senken können. Und diese Substanzen, insbesondere das Bezafibrat und das Seladelpa, machen auch den Juckreiz deutlich, deutlich besser. Die gute Nachricht für uns alle ist, wir werden Auswahl haben in der Zweitlinientherapie, und wir haben auch schon Daten zu Dreifachtherapie, also Obeticholsäure mit Fibrat und Ursodeoxycholsäure, da kann ich noch mehr erreichen. Das heißt, auch für die schwierige Patientenkohorte, glaube ich, werden wir vorwärts kommen.
Es ist ja auch was völlig Neues. Alan Hoffmann, der gut befreundet war, Baumgartner und Kerok, hat immer vorhergesagt, es muss eigentlich einen Gallensäurenrezeptor geben. Der wurde aber noch vor gar nicht langer Zeit entdeckt, der sogenannte Farnesoid-Rezeptor, der FXR, den du eben angesprochen hast, wo die Obeticholsäure angreift. Was hat der eigentlich für eine Bedeutung?
Also, das könnte jetzt den gesamten Podcast füllen. Also, FXR ist wirklich wichtig, und um es mal so zu sagen,
braucht man für alles und überall. Niere, Darm, überall.
Ja, und auch für das Gehirn. Aber am Anfang haben wir gedacht, ist nur der Masterregulator der Gallensäurehomöostase. Aber es war schon ziemlich komisch, dass es letztlich keine Patientinnen und Patienten gab, die so einen vollen FXR-Knockout hatten. Also man hat sich schon gedacht, der Mensch ohne FXR ist wahrscheinlich keine gute Sache.
Und ist nicht lebensfähig.
Genau, hat dann auch bis 2016 war das Paper, glaube ich, gedauert, bis die ersten Kinder beschrieben wurden, wo ein Geschwister auch verstorben war, ganz früh an sogenannten progressiven familiären intrahepatischen Cholestase, also sehr, sehr schwere Cholestase gleich nach Geburt, hatte auch Gerinnungsstörungen, und das Geschwisterkind konnte rechtzeitig noch lebertransplantiert werden, und dann hat man das aufgearbeitet und gesehen, ja, es gibt Personen, die haben wirklich auf beiden Allelen kein FXR und dadurch einen sehr, sehr schweren Leberphänotyp. Es gibt mittlerweile knapp 10 Kinder, die weltweit in der Literatur beschrieben sind. Der Großteil ist lebertransplantiert. Und das Erstaunliche ist aber, wir haben ja gerade gesagt, man braucht FXR für alles. Die haben eigentlich kein FXR sozusagen mit ihren Mutationen. Die dürften auch im Darm, in der Niere und so weiter kein FXR haben. Aber die Lebertransplantation, so die ersten Berichte sind jetzt so 6 bis 10 Jahre nach der ersten Lebertransplantation, scheint den Großteil des Phänotyps dieser Kinder zu beheben, sodass es wahrscheinlich entweder Kompensationsmechanismen in den anderen Organen gibt, aber man darf auch nicht vergessen, von FXR gibt es 4 Subtypen. Das heißt, das ist alles noch ein bisschen komplexer.
Ach so. Okay.
Aber wie gesagt, wir haben lange gedacht, ohne FXR geht's nicht. Und deshalb waren wir auch erst sehr zurückhaltend bei Medikamenten, die diesen wichtigen Rezeptor adressieren. Kann das ohne viel Nebenwirkungen überhaupt gut gehen? Aber jetzt haben wir Obeticholsäure schon relativ lange. Man muss sagen, in der Zirrhose bitte Vorsicht, da wirklich beachten, was in der Fachinformation steht.
Ja.
Aber so ist das im Alltag, wenn man das beachtet, gut einsetzbar.
Jetzt kommen wir nochmal von der primär biliären Cholangitis zur primär sklerosierenden Cholangitis. Da ist ja das das, was sich entwickelt hat, eigentlich ein bisschen frustrierender. Ursodesoxycholinsäure wirkt jetzt nicht so richtig gut, jedenfalls nicht vergleichbar, aber vielleicht hast du dazu eine andere Meinung. Ich habe noch gelernt und das auch selber gemacht, dass wir sehr aktiv die Stenosen angegangen sind, weil wir gesagt haben, das verschlechtert die Erkrankung. Wir haben links, rechts, überall in die Peripherie Stents eingelegt. Wir haben diese aktiv in der endoskopisch-retrograden Cholangiographie und Skopie sind wir die angegangen. Ist das noch State of the Art? Gibt es neue medikamentöse Möglichkeiten? Und sollten wir weiter so aggressiv endoskopieren, wie ich das noch getan habe bis vor 3 Jahren?
Ja, also das ist jetzt die deutlich schwierigere Frage. Also wir haben nach wie vor kein zugelassenes Medikament. Man muss sagen, wir haben eine Phase-3-Studie, wo wir im Sommer diesen Jahres hoffentlich erste Daten erwarten, also nur UDCA. Es ist auch umbenannt worden, damit man nicht denkt, es ist nur sozusagen die kleine Schwester, kleine Bruder vom Urso, okay. Weil es deutlich anders wirkt. Also es macht eine bicarbonatreiche Sekretion. Also wenn man es mal ganz platt sagt, Urso wirkt am Hepatozyten und Nor-Urso wirkt am Cholangiozyten. Deshalb ist das als Norcholic umbenannt worden. Da erwarten wir den Readout aus der PSC-Studie hoffentlich im Sommer oder Herbst diesen Jahres. Andere Studien sind ja leider gescheitert, muss man sagen, weil wir auch das Problem haben, dass wir gar nicht so genau wissen, was ist ein guter Surrogat Endpunkt in der PSC. Ist die alkalische Phosphatase da wirklich so zu verwenden wie in der PBC? Biopsien machen wir ja normalerweise nicht. Für die Studien muss man es zum Teil machen. Und wie können wir den Progress und das Cholangiokarzinomrisiko vielleicht auch als Biomarker irgendwie abbilden? Da sind wir einfach noch nicht, also da ist der Durchbruch noch nicht gelungen. Das heißt, ja, wir haben Studien, wir haben auch Studien, die jetzt andere Endpunkte anschauen, so wie Juckreiz bei den Patienten. Aber das ist schwierig. Du hast über die ERC gesprochen, eine deiner Lieblingseingriffe. Das hat sich ein bisschen gewandelt, muss man sagen. Mhm. Aktuelle Empfehlungen sagen eher zurückhaltender, weil es gibt halt Daten, die darauf hindeuten, dass wenn wir ERZ-pieren und Keime einschleppen, dass die Patientinnen und Patienten, deren Galle besiedelt ist, vielleicht ein schlechteres Outcome haben. Auf der anderen Seite gibt es auch gerade Single-Center-Daten, wo wirklich per Protokoll Patienten regelmäßig dilatiert wurden, die sehr schöne Überlebensdaten haben. Das heißt, die aktuelle Empfehlung ist, wenn wir eine klinisch signifikante Stenose, also wir haben auch heute nicht mehr die dominante Stenose, okay, weil das eine ERC-Nomenklatur ist, sondern wir machen ja heute die MRC vorneweg. Das heißt, wenn wir da eine hochgradige Stenose haben und das Ganze klinisch relevant ist, also sprich, wir haben erhöhte Werte oder die Werte steigen, Patient oder Patientin bekommt mehr Juckreiz oder einen Ikterus. Das sind die Situationen, wo wir doch intervenieren wollen. A, um zu schauen, können wir nicht was dilatieren? Und B, um natürlich auch das Cholangiokarzinom auszuschließen oder möglichst frühzeitig zu erkennen. Okay. Aber ist da das letzte Wort gesprochen? Ich glaube nicht. Es ist aber eben nicht ganz, ganz einfach, weil das auch eine Zentrumssache ist. Das ist eine Ländersache. Wie viel wird ERZ-piert, sodass das eine wirklich schwierige Frage ist?
Diese Indikation unterscheidet sich tatsächlich von Land zu Land. Ich habe auch gelernt, dass zum Beispiel in Japan oder Indien zur Diagnose der Autoimmunpankreatitis die ERP in dem Fall noch einen ganz hohen Stellenwert hat, weil man anhand der Gänge sehr gut von anderen Stenosen im Pankreasgang unterscheiden kann. Nun ist die MRCP an den Gallenwegen deutlich aussagekräftiger als an den Pankreasgängen, weil die halt naturgemäß kleiner sind. Aber spielt diagnostische ERC überhaupt noch eine Rolle oder kann man es komplett heute durch die MRCP ersetzen? Zum Beispiel bei den IgG4-assoziierten Cholangitis.
Also die diagnostische ERC, denke ich, ist ersetzt. Das ist auch die ganz klare Leitlinienempfehlung, dass du ERCPieren sollst, wenn du intervenieren willst. Ja, einfach weil das Post-ERC-Pankreatitis-Risiko gerade bei den Ersteingriffen, gerade bei den jungen Patienten, insbesondere wenn sie dann auch noch weiblich sind und wenn du die Stenosen hast, ja doch einfach erhöht ist. Und die MRCP, muss man sagen, ist heute qualitativ in den meisten Zentren sehr, sehr hochwertig. Und es gibt auch klare Empfehlungen zur MRCP von der PSC-Studiengruppe, wie du das auswerten sollst und so weiter. Und IgG4 sieht ehrlich in der MRCP, aber häufig auch schon im Sono, sehr spannend aus, weil du diese verbreiterten Gallengänge hast. Das heißt, du siehst die Inflammation fast schon.
Die Wand, die Wand 3-4-mal so dick ist.
Ja, ja, genau. Und du siehst auch, wenn die auf eine Therapie ansprechen, dass die zum Teil eben abnehmen, ja. Also das ist schon beeindruckendes Bild, sodass wir das diagnostisch eigentlich nur fürs Cholangiokarzinom brauchen.
Es gab mal eine Zeit in meinem Leben, da habe ich in Münster relativ viele, durch eine sehr enge Zusammenarbeit mit Peter Zimmer, viele Kinder endoskopiert, also ERCP, weil die pädiatrischen Gastroenterologen zwar endoskopiert haben, aber keine ERCs gemacht haben. Und bin zum ersten Mal als erwachsenen Gastroenterologe konfrontiert worden mit völlig anderen Krankheiten durch diese Zusammenarbeit. Das eine war das Alagille-Syndrom und das andere war aber das LPAC, also Low Phospholipid Associated Cholestasis. Dann gab es plötzlich familiäre Erkrankungen mit Cholestase, die progressive familiäre intrahepatische Cholestase. Das habe ich eigentlich damals von Pädiatern gelernt, die mir schienen, einen ganz anderen Horizont hatten, was cholestatische Erkrankungen betraf. Sind wir da besser geworden als erwachsenen Gastroenterologen, Hepatologen?
Ja, ich glaube, also wir sind besser geworden, aber muss sagen, das sind schon die Erkrankungen der Domäne der Pädiatrie, gerade bei den genetischen Erkrankungen. Das heißt, die sehen deutlich mehr solche Erkrankungen, als die jetzt PBCs oder PSCs sehen. Das ist schon die Erwachsenendomäne. Aber man darf ja nicht vergessen, es gibt die heterozygoten Eltern und die haben durchaus auch Symptome. Und das sind Patientinnen und Patienten, die wir als Erwachsenenmediziner erst diagnostizieren können. Und durch bessere Behandlungsmethoden und auch erste zugelassene Medikamente werden wir immer mehr dieser Patientinnen und Patienten jetzt auch in der Transition haben und dann auch im Erwachsenenalter. Also ich habe in meiner Ambulanz 3 PFICs.
Und, 3 was?
3 PFIC-Patienten, also mit angeborenen Cholestase-Syndrom, ja, die auch als Kinder schon diagnostiziert sind, weil die dann häufig ein Ikterus...
Also die progressive familiäre intrahepatische Cholestase.
Genau. Und da wird es jetzt schwierig. Also die Cholestase für den Pädiater sieht nämlich anders aus als bei uns. Eine intrahepatische Cholestase, also Cholestase im Hepatozyten, die macht nämlich eine AST und eine ALT, also GOT, GPT, und die macht keine AP-Gamma-GT, weil du hast die Störung des Galleflusses aus dem Hepatozyten in den Canaliculus. Und der Gallengang, dem geht's wunderbar. Der hat ja gar kein Problem mit dieser ganzen Geschichte.
Ich verstehe.
Und das heißt, die haben hohe Transaminasen, hohe Serumgallensäuren.
Und sehen aus wie eine Hepatitis.
Exakt, sehen aus wie eine Hepatitis. Und deshalb tun wir uns als Erwachsenenmediziner vielleicht manchmal etwas schwer, wenn wir so Jugendliche gerade haben, junge Erwachsene, wenn die mit hohen Transaminasen kommen, vielleicht auch an sowas zu denken. Nur die Erkrankung, die am Schluss auch eine Störung am Gallengang machen, also das ist gerade das auch von dir angesprochene LPAC-Syndrom, ja, da haben wir zu wenig Phospholipide in der Galle, dann haben wir relativ zu viel Gallensäuren und Gallensäuren sind toxisch. Die haben eine erhöhte Gamma-GT. Aber der Großteil der genetischen Cholestasen hat keine Gamma-GT, sondern die haben hohe Transaminasen, die können einen Bilirubin haben, die haben hohe Serumgallensäuren. Und das heißt, das, was wir typischerweise als Erwachsenenmediziner als Cholestase nennen, die hohe AP, die werden wir nicht sehen. Und ich glaube, das ist was, was wir als Erwachsenenmediziner lernen müssen. Auch hinter einer Hepatitis kann sich eine Cholestase oder ein Cholestase-Syndrom verbergen.
Das ist eine sehr gute Unterscheidung, dass wir tatsächlich auch, was für uns als Erwachsenenmediziner aussieht wie eine Hepatitis, tatsächlich eine cholestatische Lebererkrankung denken müssen. das LPAC, also Low Phospholipid Associated Cholestasis. Wie häufig ist denn das bei den Patienten, die wir sehen im Erwachsenenalter?
Das ist gar nicht so selten. Also das ist ein ABCB4 oder MDR3-Defekt, findet man in der Hälfte der Patienten. Also
und den man dann auch durch die genetische Untersuchung sichern kann.
Exakt. Und ja, dann hast du halt zu wenig Phospholipide, dadurch hast du eine Steinneigung. Das sind typischerweise eine klinische Diagnose, Cholezystektomie vor dem 40. Lebensjahr, der Symptombeginn der klassischen Gallensteinerkrankung vor dem 40. Lebensjahr und oder die Rekurrenz eben nach der Cholezystektomie und oder dass du intrahepatische Steinchen siehst. Und die französische Kohorte ist sehr, sehr groß, über 300 Personen. Und was die zeigen konnten, ist, dass 1% der Gallensteinträger, die in die Klinik kommen, ein LPRAC-Syndrom haben. Das heißt, das ist gar nicht so selten. Ich habe jetzt auch schon 25 hier in Magdeburg rausgefischt.
Aha.
Du findest ungefähr bei der Hälfte ABCB4-Defekt, aber das ist nicht schlimm. Du kannst sie alle auf Urso setzen, gibt sehr schöne Daten aus Frankreich. Und was ich meinen anbiete, wenn sie eine Mutation haben, ist, dass ich sie einmal im Jahr anschaue, weil diese Kohorte eben auch gezeigt hat, und Uli Boyers hat auch eine kleinere Kohorte, dass wahrscheinlich es ein erhöhtes Cholangiokarzinomrisiko gibt. Ist allerdings nur retrospektiv, aber deshalb biete ich denen genau wie den PSC-Patientinnen und Patienten einmal im Jahr Ultraschall-Laborkontrolle an, um zu schauen, gibt es irgendwo einen erweiterten Gang, nach dem man gucken muss.
Was wir selten bestimmen, weil es offenbar nicht einfach ist, weil es gar nicht viele Labors anbieten, sind tatsächlich die Gallensäurenspiegel. Ich habe das aus Forschungsinteresse bei verschiedenen Erkrankungen gemacht, aber ist das ein Parameter, den wir lernen müssen, öfters einzusetzen?
Also ich glaube, es ist was, was du auf jeden Fall im Hinterkopf haben solltest. Bei jedem macht das sicher nicht Sinn, weil du halt natürlich auch Einflussgrößen wie Obstruktion und so weiter hast. Aber es kann eben sehr hilfreich sein. Aber wie gesagt, es passiert auch mir. Ich habe jemand Leber biopsiert bei einer Hepatitis. Am Schluss war es ein LPAC-Syndrom.
Ach.
Also, weil zuerst kam er mit sehr, sehr hohen Transaminasen. Ja. Und wir hatten nichts gesehen im Ultraschall. Und dann habe ich ihn Leber biopsiert und die wussten ehrlich nicht, was es ist. Dann habe ich ihn auf Urso gesetzt, was man halt so macht, wenn man nicht weiterkommt.
Ja.
Und dann kam er wieder und plötzlich hatte er schon auch eine Gamma-GT. Und dann war in der MRCP plötzlich ein Defekt, dann hieß es, oh, der junge Herr hat schon ein Cholangiokarzinom, gesagt, das kann jetzt einfach nicht sein, da müssen wir jetzt doch eher zipieren und cholangioskopieren, da war alles voller Mikrokonkremente, die du nicht gesehen hast.
Ja.
Und der hatte zu wenig Phospholipide, weil er einen Phospholipid-Transporter-Defekt hat und hat deshalb mini-intrahepatische Steine auch gehabt, die dann diese Transaminasen gemacht haben. Also es passiert auch den Leuten, die danach suchen, dass wir es nicht immer sehen. Und sie haben auch nicht immer erhöhte Gallensäuren. Aber wenn du jemand hast, der so 80er Gallensäuren plötzlich hat, dann würde ich schon mal nach einer intrahepatischen Cholestase gucken.
Wir sehen ja viele Schwangere, die mit einer Cholestase kommen. Verbergen sich denn das LPAC, also Low Phospholipid Associated Cholestasis, auch hinter der Schwangerschaftscholestase oder ist das ein völlig anderes Krankheitsbild?
Also da gibt es eine Assoziation, weil die ABCB4 oder MDR3-Mutationen auch die häufigsten genetischen Defekte sind, die eine Entstehung von einer Schwangerschaftscholestase begünstigen. Es gibt aber noch weitere. Also du musst nicht alles in der gleichen Familie haben. Aber ich denke, Schwangerschaftscholestase ist was Wichtiges zu erkennen. Die Patientinnen präsentieren sich typischerweise mit Juckreiz. Das kann man auch pantomimisch schön vormachen. Das sind nämlich meistens die Handinnenflächen und Fußsohlen, wo das losgeht und sich dann über den Körper ausbreitet. Dann sollte man unbedingt nach den Transaminasen, Leberwerten schauen und den Serum-Gallensäuren in diesem Fall. Und man sollte immer, das ist ja auch ein bisschen eine Ausschlussdiagnose, gucken, gibt es eine andere Lebererkrankung. Wenn ich aber erhöhte Gallensäuren habe, ist schon auch wichtig zu schauen, wie hoch sind die und wie weit sind wir in der Schwangerschaft.
Weil das gefährdet ja das Kind.
Exakt. Und wir wissen mittlerweile da auch deutlich mehr. Gab eine sehr, sehr schöne Meta-Analyse im Lancet von der britischen Gruppe von Catherine Williamson, wo die sich genau damit beschäftigt haben. Wir wissen, ab 40 Mikromol steigt das Risiko eben auch für eine Frühgeburt und Mekoniumabgang. Aber ab 100 Mikromol im Serum der Mutter haben wir ein erhöhtes Risiko für eine Totgeburt gegen Ende der Schwangerschaft. Also wir reden hier ab vollendeter 35. Woche. Und deshalb ist die Empfehlung ganz klar, wenn wir solche Patientinnen haben, dass wir dann auch regelmäßig Gallensäuren bestimmen. Und wenn die über 100 sind, dass wir dann auch über Geburtseinleitung zu diesem Zeitpunkt nachdenken.
Warum sind zirkulierende Gallensäuren so toxisch für einen heranwachsenden Fötus?
Die machen Herzrhythmusstörungen auf fetalen Kardiomyozyten. Da gibt es sehr schöne In-vitro-Tests, dass unreife Kardiomyozyten auf bestimmte Gallensäuren, die danach auch hoch sind, in Kreisen der Erregung gehen. Und das heißt, du hast halt kein Warnsignal und das passiert dann halt auch ganz plötzlich. Wir wissen, dass Urso da ein bisschen Schutz bietet, aber das ist nicht stark genug, als dass wir sagen können, das rettet jetzt all diese Kinder. Also okay. Das gibt schon Patientinnen, die leider in Woche 36 mit 200er Gallensäuren das vorher vollkommen normale, sich entwickelnde Kind verloren haben, was dann auch in der Obduktion vollkommen normal war. Und da muss man sagen, das möchte man nicht erleben müssen. Und das heißt also über 100 ist total egal, ob die Dame gegessen hat oder nicht. Das ist ein Warnsignal. Dann sollte eben zur vollendeten 35. Woche über die Entbindung nachgedacht werden. Kann man auch sehr schön nachlesen in der europäisch erschienenen Leitlinie, die Clinical Practice Guideline on Liver Disease in Pregnancy. Da sind die anderen Lebererkrankungen in der Schwangerschaft auch eingeführt. Da gibt es auch ein schönes Flussdiagramm. Was mache ich? Wie häufig soll ich die Gallensäuren bestimmen? Ab welchem Wert bestimme ich es wöchentlich? Und da muss man als Hepatologe, wenn man hinzugezogen wird, in ganz enger Absprache mit der Mutter eben und den Gynäkologen sein, weil die sind es ja letztlich, die dann mit der Frau die Entbindung planen und auch die Überwachung.
Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Also ich habe jetzt so ein paar Sachen mitgenommen. Das eine ist, wir können von Pädiatern lernen. Das zweite ist, cholestatische Lebererkrankungen können auch mit Hepatozytenenzymen, die wir bestimmen müssen, nicht nur AP und Gamma-GT, sondern eben auch GOT, GPT, ASAT, sollten wir bestimmen. Gallensäuren sind ganz essentiell zu bestimmen bei der Schwangerschaftscholestase. Aber was sind die Botschaften, die du uns zum Ende des Podcasts noch mitgeben möchtest?
Das hast du für mich schon sehr schön zusammengefasst. Ich denke, ganz wichtig dran denken, dass auch eine Hepatitis, wo ich nicht weiß, was es ist, eben eine Cholestase sein kann. Ich würde es in der Erwachsenenmedizin immer machen. Das, was häufig ist, schließen wir zuerst aus. Also Steine, Obstruktion, dann PBC, PSC. Und wenn ich immer noch nicht weiß, was es ist, dann nicht nur über eine Leberpunktion nachdenken, sondern auch über eine Genetik heute. Ja. Und bitte, bitte reden Sie mit Ihrer Humangenetikerin oder Humangenetiker, weil nur wenn wir eine wirklich gute Beschreibung des klinischen Bildes geben, können die mit all den Varianten, die bei einem Exom oder sogar Genom-Sequencing rauskommen, das sind ja über 40.000 Varianten bei einem Exom, was anfangen und uns helfen zu erkennen, ob die Genetik den Phänotyp unserer Patienten wirklich erklärt oder ob wir nach was anderem suchen müssen.
Ja, ähnlich wie bei Wilson, über 1.000 Mutationen, aber völlig anderes Thema. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, wir haben Sie nicht verwirrt, sondern etwas weitergebildet heute. Ich hoffe, das war ein spannender Podcast für Sie. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Verena Keitel-Alsemine aus Magdeburg. Und das ist eine wirkliche Expertin für das, was wir heute diskutiert haben. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Vielen Dank.
Wenn Sie nach dieser Folge noch mehr Details oder ergänzende Informationen zu den besprochenen Themen suchen, hier ein Lektüre-Tipp. In der Ausgabe 4 von der Zeitschrift Die Innere Medizin finden Sie weitere aktuelle und praxisrelevante Beiträge zu entzündlichen Lebererkrankungen. Von chronischen Virushepatitiden über nicht-virale bis hin zu autoimmunvermittelten Leber- oder Gallenwegsentzündungen ist alles dabei, darunter auch zwei Beiträge zur PBC und PSC. Die Links dazu finden Sie in den Shownotes, außerdem auch noch Links zu einigen Studien, die in dieser Folge besprochen wurden. Und damit liebe Grüße aus der Springer Medizin-Redaktion von mir, Annika Asfalk, und bis zur nächsten Folge hier im Springer Medizin-Podcast.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.